Hart gecheckt wird euch präsentiert von Prechtl. Regional einkaufen und genießen. Deine Supermärkte in der Region Rosenheim.
Hart gecheckt. Der Podcast zu den Star Bulls Rosenheim. Präsentiert von der OVB Sportredaktion.
Servus, liebe Eishockey-Freunde. Herzlich willkommen bei Hart gecheckt. Mein Name ist Thomas Neumeier. An meiner Seite mein Redakteurskollege Marco Aleksic. Servus, Marco.
Hi, servus.
Wir haben die 104. Folge und es ist nicht nur die 104. von Hart gecheckt, sondern auch gleich die 105. Es wird eine Doppelfolge geben und zwar mit einem der Großen im Rosenheimer Eishockey, dem zweifachen Rosenheimer Meisterspieler, damals Kapitän auch, und dem Aufstiegstrainer im Rosenheimer Eishockey, der schon einmal eine Rosenheimer Mannschaft von der zweiten in die erste Liga gebracht hat. Unser Gast ist Ernst Hövner. Servus und herzlich willkommen.
Ja, hallo, servus, freut mich sehr.
Ernst, wir haben so eine kleine Tradition bei uns im Podcast bei Hart gecheckt, dass sich unser Gast selbst mit ein paar Worten ganz kurz vorstellt, persönlich. Und ich bitte dich auch, das zu tun.
Ja, also mein Name ist Ernst Hövner. Ich bin in Augsburg geboren und habe dort meine Anfangskarriere im Eishockey begonnen und bin dann 1979 nach Garmisch gewechselt. Dort habe ich 3 Jahre verbracht und bin dann 1982/83 nach Rosenheim gewechselt. Und dort habe ich dann meine Karriere als Spieler beendet und war dann zum ersten Mal auch Trainer.
Wunderbar, da kommen wir natürlich dann dazu. Es gibt ganz viele besondere Momente in der Rosenheim Eishockey-Geschichte, bei denen du nicht nur live dabei warst, sondern die du ja zelebriert hast mit entscheidenden Toren und Momenten. Und deshalb teilen wir es uns ein bisschen auf, Marco. Aber bevor wir in die Rosenheim Eishockey-Geschichte eingehen und in die Geschichte von Ernst Hövner, sprechen wir kurz über das Aktuelle, und zwar: Die deutsche Nationalmannschaft ist ausgeschieden bei der Weltmeisterschaft, hat das Viertelfinale nicht erreicht. Und da sprechen wir natürlich mit Ernst Hövner als ehemaligen Nationalspieler und mit Ernst Hövner als ehemaligen Bundestrainer, der viele der Spieler, die jetzt gespielt haben, auch als Nachwuchsnationaltrainer unter seinen Fittichen hatte. Ist es eine Enttäuschung gewesen?
Ja, es ist halt im Grunde so, dass immer erwartet wird, dass man unter die ersten 8 kommt, also sicher ins Viertelfinale. Aber man hat ja jetzt gesehen, das letzte Jahr oder das heurige Jahr, dass es nicht mehr so einfach ist und dass es halt vielleicht etwas lange gedauert hat, bis man die richtige Chemie in der Mannschaft gefunden hat. Weil am Anfang war es halt schwierig, da waren starke Gegner mit Finnland oder der Schweiz und da war eben die Mannschaft noch nicht so eingespielt und man hat sie jetzt dann zum Schluss gesehen mit dem Lukas Reichel, diese Sturmreihe, die hat dann natürlich, sagen wir mal, zueinander gefunden und die Chemie gefunden und war dann, ab dem Zeitpunkt war die natürlich sehr stark und hat dann die ganze Offensive natürlich beflügelt, aber am Anfang war eben das noch nicht der Fall und das hat vielleicht den Ausschlag gegeben, dass wir gegen die Letten oder gegen die USA nicht gewinnen konnten.
Servus Marco, du warst ja in Sachen Genuss machen wir überhaupt keine Sommerpause. Unser Partner Prechtl hat aktuell auch wieder das tolle Rosenheimer Weidefleisch im Angebot.
Absolut, das ist immer eine sichere Bank. Weil aber gerade absolute Hochsaison ist, schauen wir heute bei Hartgecheckt direkt aufs Spargelfeld. Da gibt es diese Woche feinsten Schrobenhausener Spargel vom Spargelhof Karl oder auch den Abensberger Spargel vom Spargelhof Plank.
Und die harten Fakten habe ich dazu auch gecheckt. Damit das intensive Aroma erhalten bleibt, wird der Spargel nach der Ernte absichtlich nicht gewässert. Außerdem wird jede Stange exakt auf 220 cm geschnitten. Das ist Mausarbeit.
Klingt überragend. Fürs Wochenende gibt's beim Prechtl auch Schweins- und Paprikawürstel von der Metzgerei Hilger direkt aus Rosenheim. Oder mein Geheimtipp aus dem Wasser: frische Saiblinge von der Fischzucht Köppelmühle bei Markt Schwaben.
Hervorragend. Also, ab zum Prechtl. Vorräte sichern und genießen.
Beim Prechtl, da geht's mir gut.
Werbung Ende.
Wie findet man die richtige Chemie?
Ja, das findet man nur, indem man halt die Spieler immer mal wieder so zusammenspielen lässt. Und jetzt ist halt die Sturmreihe mit Samanski, Reichel und Tiffels gefunden worden. Mhm. Und jetzt, sagen wir mal, für die nächste Weltmeisterschaft weiß man dann, dass die gut zusammenpassen. Aber es muss ja auch erst immer mal so wieder so eintreffen, dass die auch zur Verfügung stehen. Das kann man ja jetzt im Vorhinein noch nicht sagen. Mhm. Aber die richtige Chemie zu finden, ist natürlich nicht so einfach. Und es hängt immer davon ab, wer alles auch teilnimmt.
Ist denn da irgendwas passiert? Also ich sage jetzt mal, bei Olympia waren ja alle dabei. Jetzt hat es die ein oder andere Absage auch aus Nordamerika gegeben. Wenn ich mir so die Mannschaft der Schweiz anschaue, da sind eigentlich so gut wie immer alle da.
Ja gut, die Schweizer haben natürlich jetzt auch das Besondere mit der Heimweltmeisterschaft gehabt und es sind eben die Spieler, die auch zur Verfügung gestanden haben. Diese sind ja quasi ausgeschieden, aber ich habe auch gestern ein Interview vom Christian Künast gehört, dass zum Beispiel der Peterka, der von seinem Verein einfach nicht freigestellt wurde und da ist kein einziger Spieler gekommen. Also so haben wir halt immer unterschiedliche, sagen wir mal, Ausgangspunkte. Aber ich nehme an, dass auch im nächsten Jahr natürlich die ganzen Spieler kommen werden oder kommen wollen, wenn sie zur Verfügung stehen.
Heimweltmeisterschaft haben wir ja dann. Ja,
und ein großes, sagen wir mal, ein großes Vorbild ist natürlich der Seider, der ist praktisch jetzt seit ewigen Zeiten, sagen wir mal, mit dabei, ist noch ein ganz junger Spieler, aber der ist immer, steht immer der Nationalmannschaft zur Verfügung und ist im Grunde ein totaler Eckpfeiler in der Mannschaft. Oder auch der Philipp Grubauer, der jetzt auch zum zweiten Mal hintereinander gekommen ist und auch ein Eckpfeiler ist. Aber so brauchst du halt, sagen wir mal, noch mehrere solche richtige Eckpfeiler wie Stütze oder wie Peterka. Oder das sind ja junge Leute, die werden natürlich ihre Zukunft noch haben. Und du hast immer auch Entdeckungen bei der Weltmeisterschaft, wie jetzt den Mick von den Eisbären Berlin, wo du sagst, das ist jetzt eine Überraschung, dass der so gut auf dem Niveau spielen kann und ist ja ein Mann für die Zukunft. Also man muss immer schauen, dass man eine Nationalmannschaft baut und das ist natürlich auch nicht mehr so einfach, wie man es zu meiner Zeit war.
Ja. Grubauer und Reichel, die beiden, die ja im Rosenheimer Nachwuchs aufgewachsen sind, die sind eigentlich immer dabei, wenn es geht. Haben die so ein besonderes Gehen, sage ich jetzt einmal, besonders in Liebe zur Nationalmannschaft?
Ja, es ist natürlich immer, sagen wir mal, für jeden Spieler ist es natürlich eine große Ehre, wenn er für die Nationalmannschaft auflaufen kann. Und das leben die natürlich auch und die, wenn die auch ein bisschen was haben, sagen wir mal, was Leichtes und die sprechen das mit dem Verein ab, dann kommen die zur Weltmeisterschaft, die sind gern bei der Mannschaft, die haben auch schon die ganzen Nachwuchsnationalmannschaften durchlaufen und ich glaube, dass es für die eine besondere Auszeichnung ist, dass sie auch dort teilnehmen können.
Marco, wir haben gesprochen. Lukas Reichel, der blüht ja wieder auf, wenn er bei der Nationalmannschaft spielt.
Ja, also ganz anders wie bei seinem Verein in der NHL. Ja, blüht er auf. Wahrscheinlich auch, weil vielleicht ein JJ Peterka nicht da ist. Da kann er dann in der vordersten Reihe spielen, Lukas Reichel. Ich denke mal, dass das auch vielleicht eine Rolle spielt.
Ja, beim Lukas ist halt so, man hat jetzt gesehen bei der Weltmeisterschaft, der hat jetzt durch die Spiele enorm an Selbstvertrauen gewonnen und er ist absolut ein Top-Spieler, gehört einfach zu den besten Spielern. Er hat eine unglaubliche Geschwindigkeit, er hat einen Torriecher, er ist immer im richtigen Augenblick an der richtigen Stelle und was bei ihm halt noch dazukommen ist jetzt, er hat halt jetzt Selbstvertrauen getankt. Und Selbstvertrauen bekommt man halt, wenn man Tore schießt, wenn man erfolgreich ist. Ja, dann weiß man, okay, dann wird man immer besser und das war jetzt der ausschlaggebende Punkt.
Liegt ihm vielleicht auch die größere Eisfläche, weil er so schnell ist?
Auf alle Fälle. Also ich glaube, dass der natürlich in Europa, aber von dem mal abgesehen, er ist so ein guter Spieler, dass er auch in der NHL seinen Weg gehen wird. Er hat jetzt mit dem Marco Sturm einen Trainer, der vielleicht auch auf ihn baut und natürlich ist es für ihn nicht so einfach, in die Top-Reihe reinzukommen, weil plötzlich hat er halt den Pastrnak als Topscorer vor sich und den kann er ja jetzt noch nicht verdrängen, aber er muss sich halt langsam hocharbeiten in eine Reihe, wo man halt auch ihn scoren lässt und Überzahl spielen lässt, weil das sind ja seine Stärken.
Es war ja oft so, dass sie der eigentlich Selbstvertrauen bei der Nationalmannschaft geholt hat und dann hat man gemeint, oh, jetzt kommt der Sprung in der NHL. Aber ist da vielleicht jetzt Marco Sturm der entscheidende Faktor?
Ich glaube, dass halt auch der Verein und der Trainer, du musst diesem Spieler, wenn du an ihn glaubst und ich denke, dass sie das tun, dann geben die ihm auch die Verantwortung und schauen, dass er halt Selbstvertrauen bekommt. Und Selbstvertrauen bekommt natürlich ein Torjäger, wenn er Tore schießt. Weil das ist das einzige Mittel. Es gibt ja keine Flasche, wo man draus trinkt und dann hat man Selbstvertrauen, sondern das ist immer ein Prozess. Wenn man Tore schießt, dann fällt man eine Last von einem ab und dann schießt man das zweite und dann ist man im Flow und kann halt deshalb gut spielen.
Was ein bisschen, ja, die Mannschaft muss sich einspielen, das war das große Thema. Es waren die Special Teams, die gerade in den ersten zwei Spielen natürlich nicht überzeugt haben. Und wo Finnland einfach stärker war, wo viele Chancen da waren und man konnte sie nicht nutzen. Jetzt hat man natürlich das Problem, dass die entscheidenden Spieler oft sehr spät kommen. Wie kann man das Problem bewältigen?
Ja, das Problem haben im Grunde alle Mannschaften. Und man muss halt versuchen, in großen Stamm aus Europa, die immer zur Verfügung stehen, dahingehend aufzubauen, dass die permanent da sind und auch eingespielte Mannschaft sind. Mhm. Und dann kommen noch so Schlüsselspieler vielleicht dazu, aber dass man im Endeffekt grundsätzlich nicht mehr viel ändern muss, sondern weiß, okay, auf die Spieler kann ich mich verlassen, die sind immer da, die sind stark genug, mit denen kann ich spielen und zusätzlich kommen der eine oder andere Spieler mit dazu.
Mhm. Ich habe so das Ding, ja, wenn alle Mannschaften dieses Problem haben, warum glaubt es dann bei anderen und nicht bei Deutschland? Muss man nicht diese eine Woche, wo vielleicht alle zur Verfügung sind, muss man da nicht auf Teufel komm raus nur Überzahl, Unterzahl trainieren?
Ja, man muss halt im Endeffekt, wir haben ja jetzt angefangen gegen die Finnen. Genau. Und die Finnen haben gewusst, okay, Deutschland ist ein Gegner, da müssen wir uns volle Pulle konzentrieren, da können wir niemand auf die leichte Schulter nehmen, wir müssen von Anfang an konzentriert spielen und so war das halt, das war halt auch ein starker Gegner. Mhm. Und bei der Schweiz als Zweiter, das war auch so, die wollen Weltmeister werden, haben jetzt die stärkste Mannschaft, die wussten auch, Deutschland kann uns gefährlich werden, wenn wir ein bisschen nachlässig sind oder wenn wir nicht immer auf dem höchsten Niveau spielen. Und da war es halt auch schwierig.
Im Endeffekt war es Lettland-Spiel, das uns, glaube ich, das Genick gebrochen hat. Ja, und da haben wir kein Tor geschossen.
Und das USA-Spiel, wo man halt im Endeffekt vielleicht da, du hast immer so Spiele, wo du nicht, wo es nicht so läuft. Und wo du vielleicht auch gegen einen vermeintlichen Gegner verlierst, wo du sagst, da müsste ich eigentlich die bessere Mannschaft sein. Mhm. Aber das kann dir schon mal passieren. Dafür hat er auch Lettland gegen Österreich verloren, ja, wo man auch gedacht hat, das ist nicht möglich. Aber unser Spiel, wo wir eigentlich gut waren, das war das Spiel gegen die USA. Und da waren wir im Endeffekt die bessere Mannschaft und haben aber nicht geschafft, dass wir als bessere Mannschaft mit dem bisschen Lauf, wo wir hatten, gegen USA gewonnen haben. Es war halt immer, ich glaube, das war unser ausschlaggebendes Spiel, sonst wären wir unter die ersten vier gekommen und die Amerikaner sind auch eine starke Mannschaft, aber die haben auch bis jetzt auch noch nicht so 100% die ganze Chemie gefunden, aber das war ein Spiel, wo wir aus meiner Sicht waren wir die bessere Mannschaft und waren eigentlich, hat so ausgeschaut, als ob wir die schlagen können.
Jetzt ist die Heim-WM 2027, jetzt ist gerade die Stimmung war so positiv mit den Medaillen, die man gewonnen hat. Und jetzt ist gerade so das Aus nach Olympia, das Aus jetzt, diese Stimmung geht ein bisschen runter. Jeder hadert ein bisschen. Und ich sage gerade einmal, für die Heimweltmeisterschaft braucht es eine Euphorie, mit der man reingeht. Kann man das irgendwie rüber retten oder muss man jetzt irgendwelche Maßnahmen ergreifen?
Nein, wie ich vorher schon gesagt habe, man muss halt versuchen, eine Mannschaft in Europa aufzubauen, wo ich sage, das ist der Stamm meiner Mannschaft. Und ich, egal wer jetzt von drüben kommt, das nehmen wir alles noch zusätzlich dazu. Wir wissen jetzt, wenn ein Reichel und ein Szymański kommen, dann ist das eine Top-Reihe. Wenn ich denen einen dritten Spieler dazu gebe, brauche ich jetzt nicht mehr ausprobieren, weiß ich jetzt schon. Und so gilt es halt, wir haben jetzt auch viele, die, sagen wir jetzt in dieser Mannschaft, ob das jetzt der El ist oder bestimmte andere, die halt eine gute Rolle gespielt haben, weil sie können hart arbeiten und die lassen sich nicht unterkriegen, auch wenn sie mal ein Spiel verloren haben. Also hast du schon, sagen wir mal, auch in der Abwehr eine bestimmte Basis, wo du hast und dann kann es immer sein, dass man, wenn wir auf die vertrauen, dass wir dann sagen können, okay, wenn wir noch den einen oder anderen dazu bekommen, werden wir nochmal einen Tick stärker. Also das ist so neu, sagen wir mal, nicht Neuaufbau, aber jetzt haben wir doch mal gesehen, es gibt noch ein paar Spieler, auf die kann ich mich 100% verlassen, die haben das internationale Niveau, die können auf dem Level spielen, um weit zu kommen. Und wir haben jetzt ein paar Sachen ausprobiert. Die letzten zwei Jahre sind vielleicht nicht gelaufen, wie wir wollten, aber für die Zukunft haben wir junge Spieler und Talente und erfahrene Spieler, die wir in Europa haben, die fest dazugehören, und was wir dazu bekommen, das dann im Grunde sind wir halt abhängig davon.
Der Druck bei einer Heimweltmeisterschaft ist noch eine ganz andere.
Der Druck ist
groß. Du hast es erlebt auch.
Druck ist vorhanden, aber wie schon gesagt, wenn man spielt, ist der Druck einfach, ich will einfach den nächsten Zweikampf gewinnen, ich will das nächste Tor schießen, dann ist immer, der Druck ist dann bei eher so auf die Trainer, aber nicht so auf die Spieler. Mhm.
Zweikampf gewinnen, das nächste Tor schießen, das hat Ernst Höfner genug gemacht in seiner Karriere, und damit verlassen wir jetzt mal die Nationalmannschaft, sondern gehen auf Ernst Höfner und seine Laufbahn. Und ja, Marco, fängst du an mit dem Themenkomplex oder soll
ich anfangen? Können wir gerne machen.
Okay.
Reden wir ein bisschen über die Anfänge. Wie hat denn alles begonnen in Augsburg, denke ich mal?
Ja, bei mir in Augsburg hat es so begonnen, dass mein älterer Bruder, der ist ja 3 Jahre älter als ich, war ja zuerst beim Augsburger Eislaufverein, also beim AEV. Und mein Vater, der war mit uns immer im Winter, wo die Eisflächen noch zugefroren sind, haben wir jedes Wochenende quasi auf irgendeinem See oder Weiher Eishockey gespielt. Mhm. Und so bin ich im Grunde dazugekommen und bin dann mit 12 Jahren, früher war das eben noch nicht so professionell wie heute, bin ich dann zum Verein gegangen, und dort habe ich dann angefangen einfach zu spielen. Und wie schon gesagt, wir haben damals aus dem Bereich, wo ich aufgewachsen bin, mehrere Spieler gehabt, wie der Klaus Sepp, wo er auch in Augsburg gespielt hat. Der war im selben, hat nicht weit weg gewohnt von mir. Und so haben wir da doch eine einigermaßen gute Mannschaft gehabt und konnten ja auch dann das erste Mal deutscher Jugendmeister werden mit dem AEV. Und es war natürlich so das erste Highlight in der jungen Karriere. Und das vergisst man ja nie. Wenn man im Nachwuchs was gewinnt, ist es immer bleiben für immer.
Wie kam dann der Übergang in die Herrenmannschaft?
Ja, es war so, dass man, Augsburg war so, dass man immer wenig Spieler natürlich hatte, und ich war dann mit dem Holger Meitinger und ich und der Klaus, wir wurden dann in die erste Mannschaft übernommen, schon mit 17 Jahren, und haben dort natürlich auch die Möglichkeit gehabt, sagen wir mal, Erfahrung im Seniorenbereich zu sammeln, was heutzutage natürlich viel schwerer ist, aber das war halt zu der damaligen Zeit, und das hat uns natürlich dann so dazu gebracht, dass wir einfach viel bessere Spieler geworden sind.
Ja, in der ersten Saison in der Herrenmannschaft ist man dann das erste Mal in Rosenheim gescheitert. Das war damals noch in der zweiten Liga, glaube ich, da ging es um den Aufstieg. Was sind da so die Erinnerungen?
Ja, genau, ich kann mich noch mal genau an das Spiel erinnern in Rosenheim, weil das war ja das entscheidende Spiel, und es war ein ganz enges Spiel, aber wir haben das Gefühl gehabt, wir haben ein Tor geschossen, wo dann nicht gegeben wurde, und das wäre das 2-1 gewesen von meinem Bruder, der hat es geschossen, der Jupp Kambala hat es nicht gegeben, und so mit den Sachen muss man halt leben, und dann haben wir insgesamt das Spiel verloren und waren dann weiterhin in der zweiten Liga.
Ja, gut, der Schiedsrichter.
Nein, ich will das nicht sagen. Es sind immer so Situationen, ja. Gibt es ja keinen Videobeweis, hat es ja damals gegeben, und das waren so Tatsachenentscheidungen, aber das waren alles ganz enge Spiele, und es hätte beide Mannschaften hätten es gewinnen können. Man ist halt immer so, dass man sagt, ja, hätte man das geschafft, aber es war halt so, wir haben das Spiel verloren und wir waren dann in der zweiten Liga.
Wie hast du diese EVR-Mannschaft damals erlebt? Da war ja Udo Kiesling hat gespielt, ja. Jaro Tuma.
Ja, also das war natürlich auch, der Waldorf, glaube ich, war da.
Hinterstocker.
Das war natürlich, es war eine ganz gute Mannschaft auch. Und das waren natürlich schwierige Spiele auch für uns. Aber wie schon gesagt, in dem Alter, wenn man in dem Alter ist, spürt man noch keinen Druck. Weil dann ist man jung, möchte einfach gut spielen, und das, also man hat keinen Druck jetzt, wo man empfindet, dass wenn man was verliert, sondern der kommt dann vielleicht erstmal, wenn man älter ist, und es wird mehr erwartet. Von uns jungen Spielern hat ja damals niemand so viel erwartet, und wir haben ja immer mehr, sagen wir, die Erwartungen übertroffen, und das war halt, wie schon gesagt, dann gewinnt man an Selbstvertrauen und dann wird man halt ein besserer Spieler.
Ihr seid ja damals aufgenommen worden, oder hat es da, die Routiniers waren ja damals schon ein bisschen kerniger wie heutzutage?
Ja, du wirst ja, sagen wir mal so, wenn du eine bestimmte Leistung bringst in der Mannschaft und dich normal verhältst, als junger Spieler. Und die merken ja das sofort, der kann uns helfen bei der, als Spieler. Dann hast du natürlich schon gleich, sagen wir, wirst du gut aufgenommen. Mhm. Und man muss halt immer die Balance finden zwischen Leistung und dass man, sagen wir, zwischen Höhenflug, sage ich jetzt mal, dass man keinen Höhenflug bekommt, sondern dass man auf dem Boden bleibt. Und wenn das in der Balance ist, dann wird man einfach gut aufgenommen.
Mhm. Ihr seid dann aber zweimal aufgestiegen mit Augsburg. Beim zweiten Aufstieg, ein gewisser Milton Black hat 80 Tore in 40 Spielen geschossen.
Genau, das war praktisch der Sturmpartner von mir. Wir haben da mal sehr gut zusammen harmoniert und konnten halt, wie schon gesagt, er war so ein rechter Spieler, ich war Linksspieler und wir konnten immer gut, sagen wir mal, die Tore, ich konnte sie eher vorbereiten. Er war dann der Vollstrecker und diese komme ich wieder auf die Chemie. Die Chemie hat halt super gestimmt. Das ist jetzt im Grunde Chemie immer auf dem Eis. Dass man sagt, auf dem Eis verstehen wir uns. Wir haben jemanden, der die Tore schießt, jemanden, der vorbereitet und ein anderer, der die Arbeit nach hinten auch verrichtet. Weil das musst du ja auch haben, dass du halt die Abwehr auch absicherst oder den Angriff absicherst. Mhm.
Lieber Marco, ich glaube, von den 80 Toren hat Ernst Höfner 78 aufgelegt.
Ja. wie schon gesagt, wir haben es gut zusammengepasst und es war halt damals, sagen wir, ein gutes Tandem, wo wir einfach erfolgreich spielen konnten.
Ja. Aber das nächste Tandem hat es beim nächsten Verein gegeben.
Beim SC Rissersee, da gab es das erste Mal das Duo Höfner und Reindl.
Genau, ja, das war eben so, dass wir schon uns von der Nationalmannschaft Seiten her kannten und dass wir, wie schon gesagt, der Reindl Franz war der Abschlussspieler, der, sagen wir mal, einer von den ersten Spielern war, das hat es ja früher nicht gegeben, der direkt geschossen hat. Also das, heutzutage was ganz Normales, aber Direktschuss war früher ganz selten und das konnte der auch in sehr guter Perfektion. Und so haben wir uns halt im Endeffekt da zusammengefunden. Aber wir haben ja noch einen dritten Spieler, das war der Diebold. Das war unser Safety-Mann für die Verteidigung. Dass wenn wir vorne zu offensiv waren, hat der uns hinten abgesichert. Mhm. Und man darf nie diese Leistung Spieler vergessen, die auch sagen wir, die Arbeit machen, wo man sagt, okay, das komplettiert den gesamten Sturm, sage ich jetzt mal. Und das war halt da gegeben. Mhm.
1981 dann der erste Meistertitel mit Rissersee. Ja.
Es waren die ersten Playoffs, glaube ich, im deutschen Eishockey.
Es waren die ersten Playoffs im deutschen Eishockey und es war natürlich auch neu. Wie ist es dann, wenn man so quasi mehrere Spiele hintereinander gegen denselben Gegner spielt? Und zu der damaligen Zeit, wir haben dort auch einen sehr guten Trainer gehabt mit dem Dr. Janusz Stasi, der war quasi auch Weltmeister mit den Tschechen und war dort einfach, der war ein Trainer, der uns unglaublich gute Struktur gegeben hat. Wir wussten, wie man spielen muss, dass das alles, wie schon gesagt, Offensive, Defensive in der Balance ist und wir waren sehr strukturiert und wir hatten natürlich auch einen unglaublichen Kampfgeist. Also das heißt, wir waren einfach wahrscheinlich mit die kampfstärkste Mannschaft in der Liga und es hat uns dann im entscheidenden Augenblick im Playoff, konnten wir dann diese Kampfstärke und die Zweikampfstärke ausspielen und wenn es dann mal läuft, dann kann man auch spielerisch gut spielen und dann ist die Kombination so zusammengekommen zwischen Einsatz, Kampfgeist und spielerischem Erfolg. Aber als erstes muss man mal sich durchkämpfen. Erst wenn es läuft, kann man auch technisch gut spielen.
Ja, im Jahr darauf stand dann Rosenheim das zweite Mal im Weg. Damals als amtierender Meister. War die erste Runde, in der man dann in den Playoffs gegen Rosenheim ausgeschieden ist.
Ja, wir haben schon gewusst, Rosenheim ist eine starke Mannschaft, weil die waren zu dem damaligen Zeitpunkt, sagen wir mal, schon auch, wir haben schon gewusst, wir können die schlagen, aber wir haben auch gewusst, wir können möglicherweise auch verlieren. Ja?
Rosenheim war ja nur Fünfter.
War nur Fünfter, aber es war so, dass wir gesehen haben, die haben einen guten Torwart, die haben eine gute Abwehr, die waren eher in der Defensive sehr stark und es war halt immer sehr schwer, auch viele Tore zu schießen oder mehr Tore zu schießen und das war ja dann auch das Ausschlaggebende, waren immer knappe Ergebnisse, alles immer mit einem Tor Unterschied.
Ja, das ist dann so ein bisschen relativiert vielleicht, dass man dann, als Rosenheim dann Meister geworden ist, hat man dann gesagt, ja gut, wir sind halt gegen den neuen deutschen Meister ausgeschieden.
Ja, es hätte ja keiner Rosenheim damals zugetraut, dass sie alle Top-Favoriten sozusagen auf die Meisterschaft aus dem Weg räumen.
Ja.
Und die haben halt, die, wie schon gesagt, die haben eine überragende Torwart, überragende Abwehr. Und das war das Hauptplus. Und natürlich Selbstvertrauen getankt durch den ersten Sieg über den SC Rissersee. Und dann ist der nächste Gegner gekommen und dann Landshut im Finale. Und die waren ja noch, sagen wir mal, die konnten auch auswärts dann noch gewinnen, wo man früher immer... Früher war der Heimvorteil noch etwas größer, wie er jetzt ist, weil doch man die Zuschauer auf Schiedsrichter einfach noch mehr Einfluss hatten, also als das jetzt der Fall ist.
Mhm. Rosenheim hat ja mit zwei Kontingentspielern in der Abwehr gespielt, Oldrich Machatsch und Jamie Masters. Das war ja auch selten, also normal hat man ja die Ausländer eher im Sturm gehabt. War das so das Konstrukt, das zum Erfolg geführt hat?
Auf alle Fälle, weil das war halt im Grunde, die waren, sagen wir mal, ganz stabil in der Abwehr. Und wie schon jetzt, wie man jetzt sieht, auch bei der Weltmeisterschaft, ein Torwart und der Verteidiger, der steht ja dann unglaublich lang auf dem Eis und den musst du, an dem musst du ständig vorbei. Und wenn der gut ist, und das war ja nicht nur die zwei, sondern Waki Kretschmer war ja auch noch, also das heißt, die haben eine Abwehr gehabt, die wirklich, sagen wir mal, sehr stark war. Und an denen vorbeizukommen, war halt nicht so einfach.
Und dann Hans Zach vorbeizukommen, war auch nicht einfach. Ja, das war der Meisterkapitän.
Das war der Meisterkapitän und wie schon gesagt, die waren als Mannschaft zusammengeschweißt, haben Stärken gehabt in ihrer Abwehr und im Kampfgeist. Das war so die Ausschläge immer. Trotzdem war es eben so, dass wir als SC Rissersee knapp gescheitert sind. Also das war immer ein enges Spiel. Es war schon ein umkämpftes Spiel, ja, oder eine umkämpfte Serie.
Der Druck war bei euch.
Der Druck war
bei ihr wart der amtierende Meister.
Ja, aber wie schon gesagt, wenn man als Spieler ist es ja so, da hat man nicht, da geht man jetzt nicht in ein Spiel und denkt, ja, jetzt muss ich gewinnen, sondern da schaut man, wie komme ich jetzt am Kretschmer vorbei, am Jamie Masters vorbei, am Torwart vorbei, was muss ich machen, wie oft muss ich mit denen mich auseinandersetzen, wie oft muss ich mit denen in den Zweikampf gehen und wie schaffe ich es, dass ich mir da den Vorteil rausbekomme.
Wie schwierig war es, mit Waki Kretschmer in den Zweikampf zu gehen?
Ja, da musste man immer aufpassen, dass man nicht in, sagen wir mal, der war ja körperlich stark und auch dynamisch und hatte gutes Timing gehabt zum Checken. Also man musste halt schon aufpassen, dass man nicht den Kopf unten hatte und auf die Scheibe zu lang geschaut hat, weil sonst hat an der Waki schon mal gut checken können und er war schon durch seine Athletik, der war ja auch, ein, sagen wir mal, vom Timing und Athletik war er ein unglaublich guter Checker auch. Weil der konnte ja neben dem, was er körperlich gemacht hat, der war ja auch gefährlich. Er hat einen guten Schuss gehabt, der konnte schon auch Tore schießen. Ja. Also er war so spielerisch gut und er war auch zweikampfstark.
Ein guter Checker, hätte gut für hart gecheckt für unseren Podcast gepasst, genau. Marco. Jetzt haben wir die Anfänge von Ernst Höfner mit Augsburg und mit Rissersee, bevor wir zur Zeit nach Rosenheim gehen. Haben wir ja die Zeit als Nationalspieler. Da hat ja schon einiges begonnen in der Zeit. Fang du mal mit dem Themenkomplex an, Marco.
Ja, ging im Nachwuchs los bei der U19-EM 1976. Bist du Torschützenkönig und bester Torschütze gewesen.
Ja, es war, ich kann mich nur erinnern, es war im Grunde in der Slowakei damals, also das war ja Tschechien, natürlich zu dem damaligen Zeitpunkt Tschechei, aber das war ja aus heutiger Sicht in der Slowakei und da war ich, da haben wir eine gute Mannschaft auch gehabt und da konnte ich einfach der Topscorer werden.
Ja, und bei der ein Jahr drauf, bei der Junioren-WM 1977 mit Holger Meitinger und Gerd Trunschka die beste Sturmreihe des Turniers gewesen.
Ja. Also das ist eben so, dass wir, sagen wir mal, uns schon aus dem Bereich in der Liga-Alltag, wir haben ja immer gegeneinander auch gespielt und da haben wir immer schon gewusst, okay, wir können dann, wenn wir als Mannschaft oder als Sturmreihe zusammenspielen, auch international gut spielen.
Ja, 1981 bei der Herren-WM auch bester Torschütze und zweitbester Scorer gewesen.
Ja, was sind da so die Erinnerungen?
Da sind einige dahinter gewesen in der Liste, ganz prominente Namen, Krutow, Larionov und so weiter.
Ich meine, es ist halt immer so, wenn man einen Lauf hat, dann plötzlich gehen die Tore wie von selbst. Ja. Manchmal hat man Weltmeisterschaft, wo man sagt, ich triff und kann Tore schießen. Das habe ich auch gehabt. Und dann gibt es auch Weltmeisterschaften, wo man Schwierigkeiten hat, Tore zu schießen. Darum ist es niemals, kann man sagen, wenn einer in dem Jahr gut performt hat und Tore geschossen hat, dass er im nächsten Mal bei der Weltmeisterschaft das wieder macht. Mhm. Also da ist mir eigentlich im Grunde alles gelungen. Wie schon gesagt, jeder Schuss war dann Treffer so ungefähr. Und das bringt einem natürlich das Selbstvertrauen, was man halt dann braucht, weil dann schießt man natürlich auch viel mehr, als wenn man das nicht macht und keinen Erfolg hat, dann fängt man an zu passen und dann gibt man die Verantwortung zum Nächsten und das war halt da nicht der Fall.
Das ist das Mentale so ein bisschen, man braucht einen freien Kopf, oder?
Ja, und es muss ja, man spricht ja immer darüber, es muss Spaß machen, aber Spaß haben wir ja nur, wenn man Erfolg hat, nicht wenn man sagt, wir müssen jetzt irgendeinen Schmarrn machen, dass wir Spaß haben, da hat man keinen Spaß, sondern Spaß hat man jetzt wie der Reichel Lukas, der hat jetzt Spaß gehabt, weil er jetzt jedes Mal Tore geschossen hat und sagen wir mal erfolgreich war und das macht dann halt natürlich Spaß und dann kannst du viel besser halt spielen.
Du hast 6 Weltmeisterschaften gespielt, war ein Canada Cup, der war ja damals in den 80ern so ein Aushängeschild auch als Turnier. Hast du den Canada Cup größer einzuordnen als die Weltmeisterschaften?
Ja, man auf alle Fälle, weil bei uns war es so, wir waren ja damals, wir sind ja zuvor auch schon nach Nordamerika ab und zu mal gefahren und dort durften wir ja nie gegen die Profis spielen oder niemals in einem großen Stadion. Mhm. Also das heißt, zum ersten Mal waren wir 1984, wo der World Cup of Hockey oder der Canada Cup, wie er damals geheißen hat, und da durften wir ja quasi im Forum in Montreal spielen, ja, gegen Kanada und auch in nur so ein, sagen wir, großes Stadion. Mhm. Was heutzutage ja Normalität ist, war damals totale Ausnahme, dass man als Deutschland quasi gegen Kanada in Kanada halt spielen konnte, in den großen Stadion.
Gegen ein Kanada mit Wayne Gretzky.
Kanada mit Wayne Gretzky und mit vielen Spielern von früher, wo man Gary Robinson, sagen wir mal, so ein Top-Verteidiger, der immer ohne Helm gespielt hat, weil er so das noch durfte. Ja. Zu dem, und das sind halt so Spieler, wo man halt so früher kennt. Und, aber wie schon gesagt, das war das erste Mal, dass wir überhaupt in so große Stadien spielen dürfen, gegen Profimannschaften, also NHL-Spieler.
Riesenerlebnis.
Riesenerlebnis, ja.
Was, glaube ich, auch ein Riesenerlebnis ist, sind die Olympischen Spiele. Warst ja auch Teil davon. Wie ist das im Gegensatz zu einer Eishockey-Weltmeisterschaft?
Ja, bei den Olympischen Spielen ist halt immer nur der Unterschied, dass halt ganz viele andere Sportler mit dabei sind. Und dass man in einem olympischen Dorf ist, dass man auch andere Sportarten anschauen kann, dass man eben, sagen wir mal, auch mit denen in einem Dorf lebt. Das gibt es ja nicht nur die deutsche Eishockey-Mannschaft, sondern die deutsche Mannschaft. Und ich kann mich nur genau erinnern, wir sind damals, sagen wir mal, 1984 mit dem Zug von München nach Sarajevo gefahren. Und da waren ja quasi alle Skifahrer, wir waren alle in einem Zug und sind dort alle gemeinsam hingefahren. Also, und dann waren ja alle in einem olympischen Dorf und jetzt mit der, die Olympischen Spiele werden ja jetzt oft nur verteilt und das ist nicht mehr so das Dorf, wie es jetzt früher war. Und so sieht man halt auch beim Essen, was weiß ich, die besten Skifahrer, die besten Eisschnellläufer, die besten Eiskunstläufer und hat so ein bisschen Kontakt.
Hast du andere Sportarten auch geschaut?
Wir haben andere Sportarten auch angeschaut.
Was hat dir am besten gefallen?
Das war halt auch, wir haben halt auch dann Skifahren angeschaut oder auch Skispringen und verschiedene Sportarten oder Eisschnelllauf. Und das Schöne ist natürlich, dass man dann auch diejenigen dann im Olympischen Dorf sieht.
Gibt's denn
auch sprechen kann.
Gibt es denn Sportler von damals, von anderen Sportarten, zu denen du einen besonderen Kontakt hast, aufgrund dessen?
Eigentlich, man verliert sich immer wieder aus dem Auge und das ist einfach, man hat ja nicht so einen Kontakt, sondern man sagt halt mal Hallo zu jemandem, aber man ist ja nicht so vertieft.
Ja, 1980 in Lake Placid warst du auch dabei mit der deutschen Mannschaft. Damals ging es gegen das US-Team, das später gewonnen hat. Das wurde ja auch verfilmt, Miracle on Ice, der Film. Wie war es, gegen die zu spielen?
Ja, die Amerikaner haben ja zu damaligen Zeitpunkt diese Mannschaft aus jungen Spielern, haben die ja die rekrutiert und haben die 4 Jahre zusammengezogen. Und dort haben die immer zusammen also trainiert und haben sich vorbereitet auf diese Weltmeisterschaft. Hm. Und die wussten ja immer, der Hauptgegner ist ja die russische Nationalmannschaft gewesen. Hm. Und wir haben im Grunde in 1980 keine so gute Olympischen Spiele gespielt. Also wir haben schlecht gespielt, sagen wir mal so. Und das Einzige, wo wir gut waren, war jetzt gegen Team USA. Mhm. Weil da haben wir ein knappes Ergebnis gehabt. Die waren zwar besser, aber es ist insgesamt 4-2 ausgegangen. Aber für uns ist jetzt in dem Spiel nicht mehr so viel gegangen, weil wir konnten ja nichts mehr gewinnen. Mhm. Und die Amerikaner, hat man schon gemerkt, dass die halt im Grunde eine komplette Mannschaft haben. Die haben im Endeffekt auf, wie schon gesagt, mit kurze Wechsel, wie man es jetzt auch macht, wie jetzt die Mannschaften heutzutage, die erfolgreich spielen, die haben quasi immer die Eiszeit auf alle Spieler verteilt und da war jetzt nicht irgendjemand zu lange auf dem Eis und so konnten die immer eine hohe Intensität spielen. Mhm. Und das hat im Endeffekt dann auch durch die Euphorie und durch diese ganze, dass die jemand schlagen, der im Grunde zum damaligen Zeitpunkt unschlagbar war, und die aber körperlich locker mithalten konnten und euphorisiert waren, da war das schon ein großes Erlebnis.
Hast du den Film gesehen?
Ich habe den Film auch gesehen.
Ja. Wie findest du den? Ist das ein guter Sportfilm? Oder?
Ja, ich meine, es ist ja immer ist wirklich eine super, super Sache gewesen, dass die Amerikaner, es war wirklich wie ein Märchen, wobei man wusste, wenn man die gesehen hat, wie die arbeiten, wie die trainieren und wie die und zu dem Zeitpunkt, dass die eine großartige Form hatten, wusste man schon, dass die gewinnen können. Mhm. Und die Russen waren auch nicht mehr so selbstsicher, dass sie gesagt haben, wir werden jetzt gewinnen gegen die. Und die haben, ich glaube, die haben viel mehr zu verlieren gehabt, als die Amerikaner zu gewinnen. Mhm. Und es war damals dann die hohe Kampfkraft und die Einsatzbereitschaft der Amerikaner, die alles dafür gemacht haben, um das Spiel zu gewinnen.
Mhm. Ja, du hast in deiner Laufbahn 140 Länderspiele gemacht. Gibt es da ein Spiel, das dir besonders im Kopf geblieben ist?
Ja, das erste Spiel.
Das allererste?
Das allererste Spiel ist mir halt im Kopf geblieben, weil das war in Augsburg, wo ich 18 Jahre war. Das erste Mal durfte ich da aufs Eis und da hat mich der Xaver Unsinn halt nominiert und das habe ich natürlich schon die meiste Erinnerung. Hm.
Dann schauen wir, wie es mit deinen Erinnerungen über deine Rosenheimer Spielerzeit ausschaut. Du bist dann 1982 nach Rosenheim gewechselt. Mhm. Ich denke mir mal, du bist eigentlich wahrscheinlich von der ganzen Liga gejagt gewesen, hast Angebote gehabt. Warum dann Rosenheim-Entscheidung?
Ja, ich bin halt immer im Grunde, sagen wir mal so, ich wollte natürlich auch, sagen wir mal, nicht so weit weg, jetzt Mannheim oder sonst wohin, sondern die Lebensart und das Ganze in Oberbayern war halt für mich so mit ausschlaggebend. Mhm. Und da natürlich war auch zum damaligen Zeitpunkt, so wie die Familie Merz mit ihren Strukturen, wo du quasi, Eishockey war ja früher oft so ein bisschen im Zwielicht. Mhm. Und das war das erste Mal, wo du gewusst hast, okay, da bin ich auf 100% sicherem, da wird alles ordentlich gemacht, da wird alles versteuert, da ist alles in 100% in Ordnung. Das war halt auch eins von den, sagen wir mal, das war schon zum damaligen Zeitpunkt das Verhältnis, wie sie jetzt in einer DEL sind. Mhm. Also das heißt so gut geführt, top geführt, also das war halt so für mich halt mit ausschlaggebend für das Ganze auch.
Ich glaube, der Aufstieg von Rosenheim ist ja zur deutschen Top-Mannschaft ist ja eigentlich aufgrund von der Familie Merz dann auch nur so gewesen. Ich glaube, euch hat es an nichts gefehlt.
Nein, und die Philosophie war ja auch so, wir wollen haben, dass wir die beste Mannschaft in der Bundesliga sind und wir wollen auch Nachwuchsarbeit haben. Weil Nachwuchsarbeit ist auch das, was dann auf Dauer im Verein erhält, weil du hast ja dann voll Mitgliedschaften, du hast voll Interesse und du hast auch mal Spieler. Also das war so die Kombination, aber das ganze Solide, dass du sagst, das war schon zum damaligen Zeitpunkt, war Rosenheim Profiverein, wie jetzt halt die Mannschaften in der DEL halt Profivereine sind. Unglaublich gut geführt und alles auf 100%ig höchstem Niveau.
Jetzt war Rosenheim 1982 noch der Überraschungsmeister. Jetzt haben wir geredet, das Rundum-Wohlfühl-Paket, diese Profibedingungen. Was war denn sonst noch der Grund, warum sich dann Rosenheim in den nächsten Jahren, es war ja nie mehr schlechter wie Platz 3, glaube ich, dann in jahrzehntelang, was war denn der Grund, warum sie Rosenheim dann so etabliert hat in der Spitze?
Ja, das ist ja so gewesen, da war dann der Pavel Wohl, war dann der neue Trainer der Trainer von mir jetzt auch in Rosenheim. Und er hat gesagt, okay, der Trend ist auch, wir müssen körperlich auch die stärkste Mannschaft sein. Uns reicht nicht nur, wenn wir spielerisch gut sind, sondern wir müssen auch körperlich die beste Mannschaft sein von der gesamten Liga. Und deshalb haben wir auch schon als Mannschaft komplett im Sommer immer Krafttraining, verschiedene Sachen. Wir haben ja mit Bad Endorf zusammengearbeitet, wo du im Kraftbereich schon, was heute gang und gäbe ist, das war ja, ist ja heute nicht mehr was Neues, sondern es hat ja jeder so einen Fitnesscoach, aber wir in Rosenheim damals haben auch schon auf das Wert gelegt und waren körperlich mit die stärkste Mannschaft in der ganzen Liga oder überhaupt die stärkste Mannschaft in der ganzen Liga. Und das war halt so etwas, was neu war. Bloß strukturierte Spielweise ebenfalls, auch wieder strukturierte Spielweise und natürlich auch gute Spieler.
Pavel Wohl war ja ein bisschen so Sportwissenschaftler in dem Sinne, glaube ich. Hat er ein bisschen promoviert, oder?
Ja, der war ja quasi, darum hat er ja Dr. Pavel Wohl, weil du konntest ja in Tschechien, kannst du ja im Sport auch den Doktortitel machen. Und der war halt auch so, dass er halt, was der halt erkannt hat, ist, gut, die Mannschaft, da muss ich nicht viel machen. Die funktionieren so, wie schon gesagt, die Chemie passt und das hat er halt erkannt und hat das zwar mit den Spielern schon mal gesprochen, aber immer so ein bisschen halt gelenkt, aber wir waren immer körperlich topfit. Das war, sagen wir mal, das, wo er mit am meisten, sagen wir mal, machen konnte und er hat gesehen, dass dann die Mannschaft gut harmoniert und gut zusammenspielen kann. Also und wie schon gesagt, du hast halt auch wir haben auch gute Spieler gehabt. Ja. Also das war jetzt nicht nur, wir haben junge Spieler gehabt, junge, ehrgeizige Spieler und erfahrene Spieler.
Also rund um Wohlfühlpaket, aber auch harte Arbeit.
Ja, also Wohlfühlen in dem Fall, dass man sich um nichts hat Sorgen machen müssen, keine finanziellen Sorgen und auch Wohlfühlpaket in dem, dass wir halt ein gutes Training immer gehabt haben.
Du hast dann auch wieder mit Franz Reindl in Rosenheim gespielt. Hast du ihn hergelockt?
Ja, beim SC Rissersee war es ja so, dass der dann immer weiter weniger, sagen wir mal, Chancen gehabt hat auf irgendwelche Meisterschaften oder auch überhaupt Erhalt der Liga. Und so ist halt dann dazu gekommen, dass der Franz Reindl halt auch wechseln wollte. Und natürlich haben wir immer gut zusammengespielt und wollten natürlich haben, dass er nach Rosenheim kommt.
Dann sprechen wir über die Meistersaison 1985, also deine zweite deutsche Meisterschaft dann. Auch für Rosenheim war es die zweite deutsche Meisterschaft. Damals hat es dann geheißen, die beste Rosenheimer Mannschaft aller Zeiten. Du hast dann auch die dritte Meisterschaft miterlebt. War das 85 die beste Rosenheimer Mannschaft?
Das ist immer schwer zu sagen. Ja? Was ist die beste Mannschaft? Und jede Meisterschaft ist natürlich immer anders und damals war halt auch so eine komplette Mannschaft. Wie ich gesagt habe, wir haben junge Spieler auch gehabt, eine junge Sturmreihe mit Bärwanger, Arne und Kamera. Und dann hast du halt erfahrene Sturmreihen gehabt, du hast einen Top-Torhüter gehabt und auch mit dem Schorsch Franz auch noch einen guten Außenstürmer oder Torjäger. Und insgesamt war halt die Mannschaft kompakt und war, sagen wir mal, schon so, dass man sagt, die war auf internationalem Niveau. Weil wir konnten ja dann auch damals war ja so, wenn du Meister konntest du ja noch im Europapokal spielen und dann war man ja auch gegen internationale Mannschaften erfolgreich.
Kamera, Bärwanger, Arne, damals die beste dritte Reihe in Deutschland, ist ja auch offiziell so tituliert worden. Die, glaube ich, sind ja dann auch so als dritte Reihe zur Nationalmannschaft mitgefahren. Es war ja noch nicht so, dass die dritte Reihe damals so stark war.
Ja, früher war es halt eben so, dass man, sagen wir mal, grundsätzlich fast nur mit 4 bis 5 Verteidiger gespielt hat. Die waren fast immer auf dem Eis, so wie jetzt der Seider das ist bei der Nationalmannschaft. Und dann hat man mit 3 Reihen gespielt. Und der Trend war ja dann immer so, dass man immer halt sehr viel Eiszeit bekommen hat, wenn man in der ersten und zweiten Reihe war. Aber so zu dem Zeitpunkt wurde auch schon die Eiszeit besser verteilt, sodass man auch mehr sich erholen konnte und dann für wichtige Aufgaben halt nochmal mehr Kraft hatte.
Ganz viel Kraft war dann nötig im Finale. Da ist es im entscheidenden Spiel in die Verlängerung gegangen gegen Mannheim. Und der Siegtorschütze Ernst Höfner.
Ja, man, das ist halt ein tolles Erlebnis, wenn man hat. Und das ist halt, es war lange Zeit was ganz knapp, 1-1. Und so in der Verlängerung, wie schon gesagt, das war halt die Möglichkeit, dass ich da an der Seite vorbeikomme und vor das Tor reinziehen kann und das Tor schießen konnte.
Heimtor
vor der Heimkurve.
Mehr geht nimmer.
Das war das absolutes, sagen wir mal, Glücksgefühl hoch 3, also mehr geht nimmer in dem Augenblick.
Aha. Doch, es geht noch mehr, nämlich du bist Spieler des Jahres dann auch noch geworden. Was haben dir solche Auszeichnungen bedeutet?
Ja, das ist halt immer eine schöne Sache, aber natürlich so ein Glücksmoment. In dem Augenblick, wenn man das Tor schießt, das ist nochmal was, das kann man nicht wiederholen, sondern das ist einmalig und das andere ist halt so, da wird die Arbeit vom ganzen Jahr berücksichtigt und es ist dann halt diese Auszeichnung, wo halt für jemanden war das natürlich auch eine super Sache.
Gehen wir ein Stückchen weiter, aber wieder zu einem entscheidenden Finale daheim. 1988, Finalserie gegen Köln. Und ich habe da ja auch schon als junger Fan da ein bisschen miterlebt. 5. Spiel und ich bin davon ausgegangen, okay, jetzt feiert Rosenheim die Meisterschaft zu Hause. Ja. Und ich war danach komplett leer im Kopf bei 1-4. Wie habt ihr das erlebt?
Ja, ganz bitter. Weil wir waren ja auch so, dass wir gesagt haben, okay, Heimspiel, wir schauen, das ist eine gute Chance, dass wir die Meisterschaft gewinnen können. Aber es war halt auch ein Gegner. Und die waren halt in dem Augenblick unangenehm und ein bisschen besser wie wir. Also das hat so hin und her gewechselt. Einmal haben wir gewonnen, dann waren die, dann haben wir ganz hoch gewonnen, einmal gleich 6-0 gewonnen. Und jeder meint natürlich dann, beim nächsten Mal ist es genau gleich. Und ich glaube, der Wacki hat sogar noch Spieldauer bekommen in Köln bei dem 4. Spiel, wo er dann ins 5. hat nicht mitspielen können. War natürlich für uns auch ein großer Verlust, dass der hat nicht mitspielen können. Und die waren, sagen wir mal, in dem Spiel einfach besser wie wir. Aber es war für uns natürlich total bitter, wenn du eigentlich rechnest, dass du Meister wirst und schaffst es dann nicht.
Ja. Aber Meisterschaft 1989, also ein Jahr später, hat es die dann gegeben. Damals war dann Düsseldorf der Gegner im Finale, aber ich möchte ein bisschen auf den Anfang der Saison dazukommen, weil in der Hauptrunde bist du lange verletzt ausgefallen. Du hast ja, glaube ich, nach 3 Spielen den Knöchel gebrochen. Mhm. Und musstest lange zuschauen, beziehungsweise in der Reha hart arbeiten. Erstens einmal, wie war denn das? Hast du die Saison schon komplett abgeschrieben? Oder warst du der, hey, zu den Playoffs bin ich wieder da und dann packe ich wieder voll an?
Ja, bei mir war es so, ich habe halt im Grunde so einen Splitterbruch gehabt, ja, wo quasi, ich war ja 4 Monate quasi mit Krücken. Und nach 4 Monaten konnte ich dann erstmal wieder die Krücken weglegen und ich war ja erst, sagen wir mal, nicht mal über eine Woche nur auf dem Eis und dann habe ich dann Playoff gespielt. Aber es war halt schon so, dass man vorher war ich natürlich schon auch in der Reha, wie ich schon gesagt habe, in Bad Endorf, habe da trainiert und habe mich da immer wieder mal versucht fit zu halten. Aber du bist halt nie mehr so fit und es geht natürlich auch nur für eine bestimmte Zeit, dass du auf sagen wir mal, weil du bist schon ein bisschen angeschlagen und nicht so 100% fit, wie man normal ist, wenn man eine ganze Saison gespielt hat.
Ja, aber trotzdem, du bist ja dann rein in die Playoffs und hast die Mannschaft wieder angeführt. Aber wie wichtig ist dann vielleicht gewesen, dass da so ein anderer Routinier dabei war? Jaro Pusa ist ja zum Beispiel dazugekommen, dass man dann so einen vielleicht auch noch ein bisschen an der Seite hat in der Mannschaftsführung.
Auf alle Fälle. Ich meine, darum heißt es ja Mannschaft. Das ist ja immer so, dass man nicht bloß eine Person hat, sondern dass man eine gesamte Truppe hat. Damals war eben der Jaro Pusa auch, der ja quasi jahrelang in Edmonton mit dem Wayne Gretzky gespielt hat, war natürlich auch, hat uns auch wieder neue Impulse gebracht beim Spiel. Die Geradlinigkeit, es war halt so, dass das neu dazugekommen war. Dann war er auch ein körperlich starker Spieler. Also der hat schon auch eine große Führungsrolle gehabt. Und dann waren es auch wieder so, dass wir junge Spieler mit dabei gehabt haben, wie mit dem Jürgen Trattner und Mondi Hilger. Die waren ja damals auch, sagen wir mal, fester Bestandteil der Mannschaft und auch starke Spieler. Also das heißt, wieder eine kompakte Truppe, die schon auch wieder so stark war als Mannschaft, dass sie halt auch Meister werden konnte.
Du hast das vorher angesprochen, die Familie Merz hat ja immer darauf geschaut, dass auch der Nachwuchs nach oben kommt. Und in dieser Mannschaft, in der 89er-Mannschaft, waren unwahrscheinlich viele Eigengewächse und junge Spieler, die vorher im Nachwuchs in Rosenheim gespielt haben.
Ja, darum sage ich ja, das war halt schon, ist eine wichtige Sache. Man muss auf der einen Seite Erfahrung haben, aber du brauchst auch immer junge Spieler, die halt neu reinkommen, weil die bringen halt immer wieder, die legen sich halt mit dem Gegner an. Die checken ihn und das brauchst du halt, damit du wieder, wenn du älter bist, siehst du, hey, da kommen Junge, die reißen sich und kämpfen und dann kannst du nicht draußen sitzen und zuschauen, sondern das motiviert dich ja auch. Und so hat eben die ganze Mannschaft motiviert, dass wenn junge Spieler kommen, die ehrgeizig sind, körperlich hart spielen und neue Euphorie reinbringen.
Also die Alten haben die Jungen mitgerissen und die Jungen aber auch die Alten.
Genau, ja, so ist es, weil der ältere Spieler, der hat Erfahrung und der sagt dann in entscheidenden Situationen, wenn es hektisch wird oder bleibt mal ein bisschen ruhiger, reg dich nicht gleich so auf und so ein paar Sachen, wo du halt da als Ältere dem Jungen sagst, weil du die Erfahrung hast und der Junge geht halt dann und checkt mal an, macht vielleicht auch mal einen Fehler, aber das ist auch nicht das Problem, sondern der bringt halt einen neuen Schwung rein. Und das war immer so, bei allen Meisterschaften war es immer auch so, dass junge Leute wieder neuen Schwung reingebracht haben.
Also wenn es hart auf hart gekommen ist, hast du dann einmal einen Jungen vorschicken können.
Genau.
es ist aber mal hart auf hart gegangen. Spiel in Rosenheim, 3-1 Führung, Rick Amen gegen Manfred Arne, der gerade das Tor geschossen hat. Und dann Schlägerei und Düsseldorf ist vom Eis gegangen. Wie hast du, das war ja unglaublich, hat es ja bis heute nicht mehr gegeben. So.
Ja, man, das ist, ich kann mich nur erinnern, und die waren halt dann, sagen wir mal, die konnten halt das nicht verkraften und haben dann im Endeffekt sowas angezettelt oder haben sie, sagen wir mal, ungerecht behandelt gefühlt und dann ist ja auch die Regel geändert worden, dass du quasi, wenn du im Playoff das Eis verlässt, dass du dann bist ausgeschieden. Mhm. Das hat es ja ab dem Zeitpunkt, weil das ja noch nie der Fall war, ist es dann eine neue Regel geworden. Und die haben sich halt in dem Augenblick geärgert. Und dann war es emotional und hektisch. Früher war es ein bisschen emotionaler jetzt, als es heute ist. Aber ja, so war das. Also, und wir haben dann gedacht, ja, zuerst, wie spielen wir dann beim nächsten Mal? Aber beim nächsten Mal ist alles ganz ruhig abgelaufen in Düsseldorf.
Du hast als Kapitän ja kommunizieren müssen mit Schiedsrichter, mit vielleicht hast du ja mit deinem Düsseldorfer Kollegen auch noch geredet. Wie ist das abgelaufen?
Ja, man hat ja immer quasi einen Schiedsrichter dann versucht, auch zu beeinflussen. Und so zu beeinflussen, dass er halt auch mal für uns pfeift oder den Gegner mehr rausstellt. Aber das waren halt auch immer erfahrene Schiedsrichter. Und zum damaligen Zeitpunkt war es halt auch so, dass man, die Regel war nicht so, dass man sagt, wenn ich einen Crosscheck mache, kriege ich für 2 Minuten raus, sondern wenn du den zweimal gemacht hast, dann ist der Schiedsrichter gekommen und hat gesagt, du, jetzt habe ich schon gesehen, du hast zweimal da jemanden einen Crosscheck gegeben, weil jetzt stelle ich die dann raus oder... So war die Kommunikation zum damaligen Zeitpunkt. Mhm. Oder man durfte ja zum Beispiel auch noch einen halten. Weil heutzutage ist ja alles verboten. Wenn du einen haltst, dann kriegst du ja 2 Minuten. Ja. Also die Regeln haben sich schon massiv verändert im Sinne vom Eishockeyspiel und im Sinne von technisch. Und so war halt dann mal, sind halt mehr Emotionen dann aufgekommen.
Hm. Aber wie die vom Eis gegangen sind, wie war da die Kommunikation? Oder seid ihr auch alle perplex da gestanden?
Na, wir, bei uns war es ja so, wir haben gesagt, ja, wenn sie vom Eis gehen, dann haben sie ja sowieso verloren. Also das hat jetzt uns jetzt nicht gestört, dass die jetzt ja nicht mehr gespielt haben, sondern man hat halt gefragt, was ist mit denen, kommen sie noch oder kommen sie nicht mehr? Und nachdem sie nicht mehr gekommen sind, war es halt gewonnen, das Spiel.
Hm. Ein paar Tage später dann Meisterfeier an der Bremstraße.
Ja.
Wie hast du die Bremstraße damals erlebt?
Ja gut, das war halt schon so, wenn man in die Bremstraße, wenn man als Spieler dort reingekommen ist und dann in die Umkleide, haben ja die Zuschauer, das war ja schon fast immer voll, haben ja die schon die Lieder angestimmt, wo man halt das in der Kabine gehört hat. Und das hat einen natürlich zusätzlich auch noch motiviert. Also es war nie was, sagen wir mal, das war nie bösartig, sondern es war immer eigentlich eine sehr gute Stimmung, sowohl für die Gastmannschaft, aber auch für die Heimmannschaft natürlich.
Düsseldorf war dann so in der Phase von 1989 bis 92 immer der Gegner, entweder Halbfinale oder Finale.
Ja. Plus Köln auch mal immer wieder.
Köln auch immer wieder,
Düsseldorf, genau. Düsseldorf, das waren immer die Gegner. Zuerst mal Mannheim.
Ja.
Mannheim, Düsseldorf, Köln, das waren immer so die Gegner.
Das waren die Top 4 dann immer, über Jahrzehnte lang.
So wie es jetzt auch ist, oder?
Ja, so stimmt. Ja.
Mit Köln, mit Mannheim und jetzt kommen halt die Eisbären.
München und Eisbären, ja. Ja. Genau.
Statt Rosenheim ist München jetzt. Nicht mehr lange wahrscheinlich.
Vielleicht weißt du schon mehr. 1992, das große Aus. Du warst der Kapitän der Mannschaft, du warst wahrscheinlich mit Sicherheit einer der Ansprechpartner von der Familie Merz. Wie hast du das Ganze erlebt?
Ja, es war halt, sagen wir mal, es ist immer im Grunde nachvollziehbar, warum das Ganze dann eben nicht mehr gegangen ist. Und das war für uns natürlich schon, sagen wir, schade, dass das Ganze nicht mehr auf dem hohen Niveau, es ist ja, sagen wir, es ist ja, ein bestimmtes Niveau ist ja geblieben und die Seriosität, das war alles noch weiter vorhanden, aber man hat ja gewusst, man kann jetzt nicht mehr in der höchsten Liga spielen und man muss einen Neustart machen, abgespeckt in einer unteren Liga, also in der zweiten Liga.
Aber ich weiß noch, diese Abschlussfeier vor 10.000 Fans am Max-Josef-Platz, also das war ja...
Wie schon gesagt, das ist halt so eine, sagen wir mal, man kann das ja nicht sofort realisieren.
Also für die Fans ist eine Welt zusammengebrochen. Ja. Ich weiß nicht, wie es für euch als Spieler war.
Man konnte das ja jetzt nicht sofort realisieren. Aber wenn man weiß, es ist halt wirtschaftlich, ist nicht mehr so machbar, dann sagt man halt, okay, das kann man ja auch verstehen. Und da, dass man halt einen Neustart machen muss.
Und Ernst Höfner war damals 34 und sagt, probiere es nochmal woanders, spiele nur weiter. Oder war dann schon klar, na, dann höre ich auch mit auf.
Ja, bei mir war es dann eben so, dass ich gesagt habe, ich habe mich ja schon in Rosenheim, sagen wir mal so, ich wollte nicht mehr woanders hingehen. Ich war in Rosenheim schon verbunden. Meine Kinder sind ja alle in Rosenheim geboren. Und das war für mich schon, sagen wir mal, ein Standort, wo ich bleiben wollte. Und da habe ich ja die Möglichkeit bekommen, dass ich sofort also den Trainer machen kann und eine neue Mannschaft aufbauen kann. Und das war halt dann, habe ich mich entschieden, dass ich das mache, weil bei mir war es ja auch so, dass ich jetzt von meiner Verletzung her, war ich ja nicht mehr 100% auf dem Niveau, wie ich vorher war, sondern okay. Ich musste immer so ein bisschen Abstriche machen. Ja? Also immer, wenn du 5 oder 8% weniger, sagen wir mal, Leistung bringen kannst, dann magst du ja das nicht auf Dauer haben.
Okay.
Und da habe ich mir entschieden, einfach das zu machen, weil das ist halt wieder eine neue Aufgabe und war halt so, sagen wir mal, von dem her, was auf einen zukommt, schon eine reizvolle Aufgabe.
Dazu kommen wir gleich. Schließen wir nochmal Ernst Höfner als Spieler kurz ab, oder?
Ja.
Marco?
Wie würdest du selber Ernst Höfner als Spieler beschreiben?
Ja, ich würde halt mich als Spieler beschreiben, dass ich immer 100% Einsatz gebracht habe, also von immer, dass ich körperlich immer auch fit war und dass ich eben als Teamspieler war. Mhm. Also ich war immer jemand, der auch, sagen wir mal, versucht hat, für den Erfolg der Mannschaft zu arbeiten, Tore zu schießen, Assists zu geben oder Pässe zu geben. Aber insgesamt war der Erfolg der Mannschaft für mich das Wichtigste als Spieler. Mhm. Absolut ein Top-Torhüter, der hält quasi Schüsse, der hält die Schüsse und der hält auch mal was, wo du sagst, das müsste er eigentlich nicht halten. Ja? Mhm. Also, und das sind so die Top-Torhüter, die Normalität halten, aber die halten auch mal was, wo du sagst, das war jetzt ein Unhaltbarer. Mhm. Holen die auch noch raus und das sind oft, geht es ja oft nur um ein Tor hin oder her. Und wenn der so jemand, wenn er sowas rausholt, dann gewinnst du halt Spiele. Mhm.
Und der gibt einen als Feldspieler wahrscheinlich auch so ein bisschen die Sicherheit, oder? So ein bisschen Rückendeckung, dass man weiß, okay, da hinten steht einer drin, der, wenn es hart auf hart kommt, dann fängt er auch mal einen, den er vielleicht nicht fangen müsste.
Ja, ich sag, der gibt dir natürlich Sicherheit, weil du weißt, okay, der lässt keinen rein. Mhm. Und du sagst, den müsst ihr halten. Dann weißt du schon, okay, ich kann den von der Seite schießen lassen, wir kriegen das geregelt oder der Torwart kriegt es geregelt. Und zusätzlich ist so ein Torhüter auch noch, der hält mal was, wo du sagst, ey, den könnt ihr eigentlich gar nicht halten. Aber den holt er auch noch raus. Und das sind so, wo du sagst, dann wäre ich halt, das ist das oft, wo du dann sagst, dann wäre ich Meister. Hm.
Was war denn Karl Friesen so für ein Typ?
Das war ein ganz ruhiger Typ. Der quasi total unauffällig und bescheiden und sehr sympathisch. Und also der war natürlich, wir haben ihn immer auch natürlich unterstützt. Also im Eishockey ist es ja immer so, wenn der Torwart angegriffen wird, musst du ja deinen Torwart verteidigen. Es ist ja auch eine wichtige Sache und es wird ja auch gemacht. Aber er war natürlich ein ruhigerer Typ. Also der hat jetzt nicht im Spieler vor dem Tor, der ihm zig genommen hat, mit dem Schläger einer reingehauen oder sowas, wie halt vielleicht so ein paar andere Torhüter das gemacht haben. Mhm. Und der war halt total seriös.
Weil er so ruhig war, er hat sich ja immer sehr spät bewegt, ist lange stehen geblieben. Wenn der Stürmer Ernst Höfner auf Karl Friesen zugelaufen wäre, war nicht sein Typ dann, oder?
Früher war es halt so, dass der Torhüterstil hat sich ja auch verändert. Früher waren die Torhüter mehr gestanden. Heutzutage sind ja die Torhüter so, dass sie alles unten zumachen, bis auf so voll von oben, von der Schulter zum Tor oben. Und das war ja früher nicht der Fall. Früher haben die Torhüter mehr so mit dem Winkel gespielt, sind rausgefahren. Aber sie waren immer, sagen wir mal, nie auf dem Eis, so wie sie jetzt das Ganze Butterfly-Stil hat es ja damals nicht gegeben, sondern wenn, dann waren die quer gelegen. Mhm. Aber der Karl Friesen war halt auch ein Torhüter, der sein Torraum, der war nie zu weit draußen, er hat immer so den Torraum gut abgedeckt. Das war halt eben sein Hauptvorteil.
Gab es einen Torhüter, einen gegnerischen Torhüter, mit dem du nicht gut klargekommen bist?
Wer halt auch ein guter Torhüter war, das war immer der Helmut Raaf von Düsseldorf oder Köln, je nachdem, wo er halt gespielt hat. Das waren ja auch immer so auf der anderen Seite die Meister-Torhüter und sonst, wir haben halt immer mit dem Engelbrecht Berni, das war halt immer so ein bisschen die Rivalität mit Landshut, wo wir gesagt haben, okay, der hat ja oft dann mal, sagen wir mal, ein bisschen mehr Emotionen ins Spiel reingebracht. Aber das war so schon immer belebend. Und es war auch, sagen wir mal, ein guter Torhüter, der, sagen wir mal, das Ganze gemacht hat und mit dem, wo ich auch immer, sagen wir mal, wo ich finde, dass das auch ein überragender Torwart war, das war in Augsburg der Zurilla. Und wer auch ein hervorragender Torwart war, war ja der Kralik in Rosenheim, wo halt dann wirklich auch ein absoluter Top-Torhüter war.
Weltmeister.
Weltmeister, ja. Und wo man sagt, ja, die haben schon das großes Niveau. Mhm.
Großes Niveau hatten mit Sicherheit auch viele deiner Sturmpartner. Über Franz Reindl haben wir schon geredet, über die Kombination Reindl-Franz. War das so die beste Sturmreihe, mit der du gespielt hast?
Ja, also es war auf alle Fälle mit die beste Sturmreihe, wo ich gespielt habe. Ich würde jetzt das nicht ausschließen. Ich habe ja auch mit dem Adelmeier Ernst gespielt. Das war auch ein super Mitspieler, wo wir gespielt haben. Oder dann ich habe auch noch mit dem Doug Dero gespielt. Und es war auch, wie schon gesagt, dann mit dem Mill Black, wo ich gespielt habe, das waren alles so in unterschiedlichen Zeiträumen. Für mich als ganz Junger war das natürlich etwas anderes. Und wo ich dann erfahrener bin, haben wir noch mal mehr so die Erfahrung gehabt, auch international dann zusammengespielt.
Du hast dann auch mit Jungen zusammengespielt, ja, mit Wolfi Kummer zum Beispiel.
Genau.
Also war es dir dann wurscht, mit wem du gespielt hast, oder konntest du dann mit deiner Erfahrung auch die Jungen anleiten?
Nein, wurscht war es nicht, aber das waren halt gute Spieler. Das Wichtigste ist ja nicht, ob einer jetzt alt oder jung ist, sondern er muss halt gut sein. Du willst halt immer versuchen, mit einem guten Spieler zu spielen. Ja? Mhm. Und wenn er gut ist, dann ist er vollkommen egal, wie alt er ist.
Gab es denn auf der anderen Seite vielleicht so Stürmer, wo du gesagt hast, wow, das ist wirklich ein guter Spieler?
Ja, das gab es natürlich auch. Wir haben ja auch mit dem Erich Künakel, das war halt auch einer von den sehr guten Spielern. Und der war natürlich eben durch seine Größe und seine Geschwindigkeit, war der natürlich immer so, dass er auch gefährlich war, um Tore zu schießen. Und du musstest dich ja immer um solche Spieler auch kümmern, dass die im entscheidenden Duell halt dann keine Tore schießen.
Das war der erste Teil von Hart gecheckt, dem OVB-Podcast mit Ernst Höfner. Den zweiten Teil gibt's in 14 Tagen, wie gewohnt in der Sommerpause. Bis dahin, ciao.
Podcast schon vorbei? Dann gleich noch was einkaufen. Hart gecheckt wurde präsentiert von Prechtl Bad Aibling, Brandenburg, Raubling und Bad Fallenbach. Bis zum nächsten Einkauf und zum nächsten Podcast.